Donald Trump ist jetzt 80 Jahre alt. Zu seinem Geburtstag hat er das Weiße Haus in eine Kampfarena verwandelt. Und während vor den Toren Käfigkämpfer antreten, wurden im Nahen Osten über Krieg und Frieden verhandelt. Und genau dieses Bild ist vielleicht die perfekte Beschreibung seiner Präsidentschaft. Politik als Spektakel, Macht als Inszenierung und Aufmerksamkeit als wichtigste Währung. Unser Thema für heute. Los geht's.
Hier ist Biz and Beyond, der Podcast von und mit Sandra Navidi und Ulrich Reitz.
Hi Uli.
Grüß dich Sandra, hi. In Washington ist die Hölle los. Als du die Bilder gesehen hast zum ersten Mal, Käfigkämpfe vor dem Weißen Haus, tausende Zuschauer, riesengroße Bildschirme und Proteste im ganzen Land. An was hast du gedacht?
An die Erfüllung einer Prophezeiung, die ich schon vor Jahren gemacht habe. Ich habe ein Kapitel in meinem Buch über die USA, Idiocracy, also Idiokratie und Brot und Spiele, wortwörtlich, weil darauf alles hinausgelaufen ist, schon in der ersten Amtszeit. Jetzt hat Trump völlig freie Hand und er treibt das Ganze ins Absurde. Also noch schlimmer kann man das Weiße Haus nicht entweihen. Überall ist Werbung angebracht. An diesem UFC, die Vereinigung, die diese Spiele ausrichtet, ist er finanziell beteiligt auch noch. Also es ist im Grunde genommen die Kulmination vom allerschlimmsten Szenario.
Aber eigentlich darf es uns nicht überraschen, denn wenn man Trumps Lebensweg betrachtet, dann wirkt das ja ganz so wie eine logische Fortsetzung. Der hat sein Leben lang große Bühnen gesucht, als Immobilienunternehmer, als Fernsehstar, als Politiker und jetzt eben als Präsident. Also ganz ungewohnt ist es nicht.
Er war am erfolgreichsten als Reality-Star, hat sein Leben lang die Medien erfolgreich manipuliert und er sieht Politik als Performance-Art und er hat jetzt hier eine neue Kulisse aufgemacht. Das Schockierende ist eigentlich, bei Donald Trump ist es weniger überraschend, aber dass ihm niemand mehr Hindernisse in den Weg setzt, dass er praktisch alles durchsetzen kann. Auch wenn es gelegentlich mal einen Rücksetzer gibt, ausgesprochen durch ein Gericht zum Beispiel. Aber gerade ist auch bekannt geworden, dass in Washington geflüstert wird, dass die Leute Angst haben, insbesondere Politiker, aber auch Unternehmer, dass sie Konsequenzen fürchten. Also einmal, dass sie sich vor Trump fürchten, das war eigentlich schon bekannt, aber auch, dass sie damit rechnen, dass sie bei der Justiz keine Hilfe mehr zu erwarten haben. Also dieses völlig hilflose, dem Diktator ausgeliefert sein.
Warum unterstützt ihn seine Partei noch? Es gibt doch irgendwann eine Zeit nach Trump. Die müssen doch Sorge tragen, dass denen das Ganze auf die Füße fällt später mal.
Trumpelstein hat sich verselbstständigt und es bringen sich jetzt auch schon seine potenziellen Nachfolger in Stellung. Am schlimmsten wäre Tucker Carlson, der ehemalige Fox-Moderator, der jetzt, meine ich, mehr oder weniger klar, aus welchen Gründen auch immer, Russlands Interessen vertritt, zum Teil aus Russland heraus. Und aber sehr gut die Leute einnehmen kann, zum Teil, genau wie das hier auch in Deutschland bei rechten Parteien üblich ist, genau die Probleme, also mit sicherem Instinkt die Probleme ansprechen, die den Leuten auf der Seele lasten. Und da in diese Wunde reinzuhauen, aber natürlich mit falschen Motiven. Also jemand, der völlig uninformiert ist und der ihn hören würde und nicht weiß, was dahinter steckt, für den klingt das erstmal gar nicht so abwegig zum Teil, was er von sich gibt. Also da sind zum Teil, es sind viele Figuren, die sich in Stellung bringen und viele davon sind gefährlich. Das heißt, was nach Trump kommen würde, weiß keiner, es weiß auch niemand, wie sich die Machtverhältnisse verschieben werden. Deswegen schwimmen jetzt alle so in den Stromlinien hinter Trump her.
Und J.D. Vance, macht der sich nicht Hoffnungen, dass er Trump irgendwann mal beerben kann?
J.D. Vance hat sich sicherlich Hoffnungen gemacht. Er ist ja in Stellung gebracht worden von dem Tech-Milliardär Peter Thiel. Allerdings hat er sich als absolut charismafrei herausgestellt. Er kann überhaupt nicht connecten mit den Leuten. Seine Witze fallen flach. Ist zum Teil einfach nur peinlich, was er von sich gibt. Er lügt auch so völlig offensichtlich und hat sich als kompletter Opportunist enttarnt. Das ist normalerweise kein K.O.-Kriterium für Republikaner. Aber wenn Donald Trump einen auf dem Kieker hat, das ist dann ein bisschen schlecht. J.D. Vance hat sich unbeliebt gemacht, weil er als Leaker sich einen Namen gemacht hat, also dass er für Donald Trump unbequeme oder ungünstige Tatsachen durchsticht. Er hat wohl auch auf verschiedene Art und Weise auf die Offenlegung von Epstein-Tatsachen gesetzt, was auch durchgesickert ist. Und deswegen hat Donald Trump ihn in der Öffentlichkeit auch bloßgestellt. Er hat bei öffentlichen Veranstaltungen gefragt, wen hättet ihr lieber, J.D. Vance oder Marco Rubio? Also so auch Reality-Show-mäßig, wie auch damals in The Apprentice, in der Sendung. Also Kandidaten werden gegeneinander ausgespielt und irgendwann wird einer gefeuert. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass Trump niemanden neben sich hochkommen lassen würde. Aber generell würde ich sagen, für J.D. Vance sieht es nicht gut aus.
Vom Trump Tower über The Apprentice bis ins Weiße Haus. Eigentlich verkauft Trump seit 40 Jahren dieselbe Geschichte, Donald Trump.
Ja, das ist sein größtes Talent, eine Brand zu zimmern und das zu Zeiten vor Social Media. Er hat Zeit seines Lebens die Medien, wie gesagt, manipuliert. Er hat sich verstellt, das gibt es auf Band heute noch zu hören, als John Barron, als sein eigener Pressesekretär, PR-Person, hat er bei Zeitungen angerufen, diesen falschen Namen angegeben, übrigens als sein Sohn, sein jüngster Sohn heißt heute Barron, und hat da Tatsachen versucht zu verkaufen. Also, oh, dass er so toll bei Frauen ankäme und dass er Milliardär sei. All diese Dinge. Und man muss sagen, es ist natürlich auch ein Zeichen für Amerika oder es entlarvt Amerika. Die Gutgläubigkeit, dass Leute auf sowas reinfallen, dass sie solche Stories gut finden, dass sich jemand nach oben betrügt, dass es egal ist, wie viele Leute übers Ohr gehauen hat, wie viele Handwerker ihre Rechnungen nicht bezahlt bekommen haben. Leute sind pleite gegangen. Sie haben Charities zum Beispiel, sie hatten eigene wohltätige Vereinigungen. Selbst diese mussten sie zumachen wegen Betruges. Also mehr könnte man nicht auf dem Kerbholz haben und trotzdem ist er damit durchgekommen.
Wie merkt man das denn in der Gesellschaft? Ist das nicht ein schlechtes Beispiel, Donald Trump, was Schule macht, während die Menschen möglicherweise gucken, die sich davon was ab und werden auch ein Stück weit radikaler? Oder glaubst du, dass das keine Folgen hat?
Doch, der Ton kommt von oben, da wird die Musik gemacht und das setzt sich durch die Gesellschaft fort. Donald Trump gibt den Freifahrtschein zu Hassrede, zu Rassismus, zu allen möglichen schlechten Frauenverachtungen und allein die Sprache. Früher konnte man Wörter wie Bullshit und solche Dinge wurden nie im Fernsehen oder in Medien gesagt. Das machte man nicht. Das sind Dinge, da hat man den Kindern die Ohren zugehalten, wenn die irgendwo gesagt wurden. Und heute sagt das jeder. Diese Art von Sprache, nicht nur dieses eine Wort. Donald Trump hat schwarze Sportler als Hurensöhne bezeichnet. Undenkbar vorher. Also er hat das ganze Niveau absolut tief gesenkt vom Verhalten der Leute. Ich weiß nicht, wie lange die Leute noch Steuern zahlen werden und wollen, wenn sie sehen, dass die Milliardäre kaum Steuern zahlen selbst, dass Donald Trump den Staat mehr oder weniger bestiehlt, wo er kann, für sich selbst und praktisch Politik verkauft und Leuten seinen Spezies wahrscheinlich für Kickbacks Aufträge vergibt. So macht es jedenfalls den Anschein, dass sie irgendwann sagen, nee, Moment mal, wofür? Oder allein der Krieg im Iran. Donald Trump hat zwar bestritten, jemals gesagt zu haben, dass er keine neuen Kriege anfangen wird, aber da werden jetzt wirklich Milliarden über Milliarden verballert, für Krankenversicherung ist kein Geld da. Und irgendwann sagen sich die Leute, die kaum noch über die Runden kommen, vielleicht auch, nö, dann zahle ich meine Steuern auch mal nicht, damit die verballert werden im Iran oder wo auch immer.
Aber Trump ist ja längst nicht mehr nur Politiker, er ist eine globale Marke. Jeder kennt seinen Namen, jeder hat ein Bild von ihm im Kopf. Das schaffen ja nur wenige Menschen. Und Marken funktionieren ja anders als Politiker, denn sie müssen sichtbar bleiben, müssen Aufmerksamkeit erzeugen, dürfen nicht langweilig werden. Und nach dem Motto agiert er ja.
Ja, Donald Trump hat praktisch ein weltweites Gefolge und selbst in Deutschland begegne ich immer wieder Leuten, die ihn toll finden und die finden, dass er Sachen richtig macht, auch wenn Deutschland konkret unter seinem Kurs leidet, wenn man dem auch objektiv wirklich außenpolitisch und wirtschaftspolitisch nichts abgewinnen kann, weder für die USA selbst noch für Deutschland und Europa. Aber Donald Trump kommt bei Leuten an, er drückt emotionale Knöpfe. instinktive Knöpfe, die bei Leuten sozusagen Reize auslösen, wo sie gar nicht groß nachdenken müssen. Und das ist seine große Kunst bisher gewesen. Er entzaubert sich gerade selbst ein bisschen. Viele seiner Wähler werden ihm abtrünnig. Aber trotzdem, dass er sich trotz allem so lange gehalten hat, ist schon ein Phänomen.
Er plant derzeit ja diesen großen Ballsaal fürs Weiße Haus oder im Weißen Haus, soll 400 Millionen Dollar kosten. Und jetzt noch diese Arena, diesen Kampfkäfig vor dem Weißen Haus. Ist das bloß Eitelkeit oder ist das der bestimmte Versuch eines Präsidenten, sich ein maximales Denkmal zu setzen?
Es würde mich nicht überraschen, wenn Donald Trump, wenn der Ballsaal denn mal irgendwann fertig wird, weil darunter soll ja, ich glaube, ein siebenstöckiges Sicherheitsarchitektur, so ein richtiges Bunker, militärisches Teil entstehen. Das soll der eigentliche Sinn und Zweck sein. Und zur Tarnung kommt oben dieser Ballsaal drüber. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn Donald Trump dann sagt, ja, nee, Moment mal, das sieht ja gar nicht aus von den Proportionen zum Rest des Weißen Hauses. Und übrigens ist da Asbest drin, ist rausgekommen, als wir den East Wing abgerissen haben. Also das ist alles toxisch. Wir müssen jetzt den Rest vom Weißen Haus auch abreißen. Und dann baue ich euch einen Palast, der eurer würdig ist. Wir sind das tollste Land, die stärkste Wirtschaftsmacht, bla bla bla. Und ihr habt einen Palast verdient, der euch repräsentiert. Würde mich nicht überraschen. Und Sinn und Zweck unter dem Ballsaal, wie gesagt, die Sicherheitsarchitektur mit Drohnen, Landeplatz und Abschießplatz obendrauf. Das ist alles sehr beunruhigend, auch wenn man an die nächsten Wahlen denkt. Jetzt vielleicht nicht unbedingt die Midterms, da wird ja auch nicht fertig sein. Aber die nächsten Präsidentschaftswahlen, falls Donald Trump sich einbunkern wollte und da nicht das Weiße Haus verlassen wollte. Was ja im Nachhinein rausgekommen ist, bei den vorletzten Wahlen, gab es ja Überlegungen von Donald Trump, das Weiße Haus nicht zu verlassen. Ganz konkret haben Zeugen nachher berichtet. Und also insofern beunruhigend. Dieser UFC-Käfigkampf vor dem Weißen Haus ist natürlich die absolute Geschmacklosigkeit, Entweihung, mega ultra peinlich, gehörte einfach nicht hin. Aber ich glaube, das ist auch eine Machtdemonstration, dass Donald Trump sagt, ich kann machen, was ich will. Ich kann das Weiße Haus abreißen, wenn bisher auch nur ein Teil davon, immerhin ein Drittel. Und ich kann da Käfigkampf machen, whatever. Ich sage ja Brot und Spiele. Die Skandale werden alle, die Schlagzahl wird immer höher gestellt.
Was glaubst du denn, was er sich wünscht, dass über ihn mal gesagt wird? Dass er der Mann war, der Amerika stärker gemacht hat oder der Amerika gespalten hat oder der Amerika neu erfunden hat?
Das wird so gesagt, dass er das macht für seine Legacy, also für das, was er der Nachwelt hinterlässt, wie man über ihn spricht und schreiben wird. Ich glaube das nicht. Ich glaube, Donald Trump denkt nicht so weit. Donald Trump denkt, er kann nicht sterben und whatever. Ich glaube, der baut sich das tatsächlich alles, diesen überdimensionierten Triumphbogen, der für die Flugaufsichtsbehörde ein Problem darstellt, genau wie dieser Käfigkampfbogen, der wird so stark angestrahlt, dass Piloten das als Sicherheitsrisiko melden. Das sind natürlich alles Sachen, die vorher nie bedacht worden sind. Es wird einfach gemacht und die Probleme müssen dann nachher andere Leute auslöffeln. Aber ich glaube, das dient in erster Linie seiner Ego-Befriedigung im Hier und Jetzt und der Zementierung seiner Position als Autokrat, einer der führenden weltweit.
Trotzdem wird er keine dritte Amtszeit haben. Die Verfassung verhindert das. Verschwindet Trump deshalb irgendwann?
Verfassung, who cares, hat gerade Scott Jennings auf CNN gesagt. Da ging es um, ja, aber das geht doch nicht, das ist doch illegal. Und dann hat er gesagt, ja, who cares, nobody cares. Keiner, es kümmert ja keinen. Also absoluter Disrespekt vor dem Gesetz. Und direkt nach Trumps Wahl hat auch ein Republikaner einen Änderungsantrag eingebracht im Kongress auf Änderung der Verfassung, dass eine dritte Amtszeit zugelassen wird. Und Steve Bannon und andere haben auch gesagt, ja, also wenn wir das wollen, kein Problem, dann machen wir das möglich. Und wenn es zur Not dann, wenn ein Notfall geschaffen wird und Donald Trump irgendwie Sand ins Getriebe der Wahlen wirft, dass sie nicht ausgezählt oder nicht wenigstens abschließend ausgezählt werden können. Also ich denke, ich gehe mit relativer Sicherheit davon aus, dass Donald Trump, sollte er denn dann noch gesund und bei uns sein, dass er versuchen wird, definitiv an der Macht zu bleiben. alleine aus finanziellen Interessen und nicht um auch nicht strafrechtlich verfolgt zu werden.
Während wir hier sprechen, wissen wir noch nicht, ob die Verhandlungen mit dem Iran erfolgreich waren. Vielleicht gibt es einen Deal, vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es einen Deal und er platzt irgendwann wieder. Aber warum wirkt denn selbst Außenpolitik bei Trump manchmal wie so eine Reality-Show?
Donald Trump hat keine Ahnung. Er hat keinen kompetenten Staff, also Leute, Fachleute, Experten, die ihn beraten. Alle sind Ja-Sager nur um ihn herum. Donald Trump und seine Kumpanen traden, also gehen Wetten ein auf die Märkte und selbst investieren sie kurz vorher, ob das Öl ist oder andere Dinge. Das kann man mittlerweile ziemlich genau nachverfolgen, was alleine schon absolutes Unding ist. Und Donald Trump hat keine Überzeugungen. Es geht ihm nicht wirklich um Frieden. Er will jetzt, passt es gut zu seinem Geburtstag und zum Anniversary der Vereinigten Staaten, jetzt mal einen Frieden bekannt zu geben. Der kann ja nächste Woche schon wieder kippen, ist ja egal, da kann man ja auch wieder Geld mitmachen. Also ich habe da nicht viel Hoffnungen, obwohl die USA schon wahnsinnig große Zugeständnisse gemacht haben, mehr als das im Deal, der unter Obama gemacht worden war, dieser Atomdeal mit dem Iran, mehr Zugeständnisse als da. Also das alleine schon eine Mega-Blamage und auch die Tatsache, dass die Meeresenge von Hormuz wahrscheinlich nicht so frei wird, wie sie vorher war.
Also du glaubst, dass es da keine deutliche Entwarnung gibt oder Entspannung gibt, vielmehr was die Ölversorgung, was den Ölpreis angeht, das wird sich möglicherweise weiter auf und ab gehen oder womit rechnest du?
Ja, bei dem Ölpreis rechne ich damit. Ich denke, dass Öl jetzt eigentlich noch zu preiswert ist. Ich gehe da schon von Steigerungen aus.
Aber warum dann der Deal, wenn es keine wirklich nachhaltigen Folgen hätte?
Normale Leute würden einen Deal machen wollen. Wir wissen bei Donald Trump, dass er sich an nichts hält, dass er lügt, dass man so mit so einem Mann keine Verträge machen kann. Selbst ein Regime wie im Iran, muss man sagen, ist möglicherweise zuverlässiger als ein Donald Trump. Der Deal, der unter Obama gemacht wurde, der hat Jahre gedauert. Da waren Top-Leute in dem Gremium, die endlos lange verhandelt haben. Alle kleinsten, langweiligsten, trockensten Details, wo man jedes Szenario durchgedacht hat bis zum Ende, um das ganze Ding möglichst wasserfest zu machen. Und im Wesentlichen, also herrschende Meinung ist, dass dieser Deal funktioniert hat. Und natürlich, das erfordert Arbeit. Ich erinnere nur daran, dass als Donald Trump nach China geflogen ist zum Treffen mit Präsident Xi, er im Flugzeug gesagt hat, ja, wir überlegen uns jetzt mal, was unsere Strategie ist. Im Flugzeug, auf dem Weg nach China. In China, die Experten, die hatten sich mit Sicherheit schon monatelang in einem Riesenstab auf alle Details hatten sich kenntlich gemacht und beraten und eine Strategie parat gehabt. Da trifft halt an allen Ecken und Enden Kompetenz auf totale US-Inkompetenz. Und warum Donald Trump überhaupt nur bis jetzt damit durchgekommen ist, ist die enorme Wirtschafts- und politische und militärische Macht der USA. Die Schlagkraft der USA, sonst wäre die USA schon längst gescheitert.
Also wenn die jetzt einen Deal unterzeichnen, demnächst, vielleicht ist es dann auch schon passiert am Montagmorgen, aber wir gehen jetzt mal nicht davon aus. Was hat das dann für Folgen konkret? Keine wirklichen.
Ich habe jetzt nicht die allerletzten Details parat, aber was man nur immer wieder liest, ist, dass sie sich überhaupt nicht einig sind. Donald Trump behauptet etwas und die Iraner behaupten relativ schlüssig, das stimmt überhaupt nicht, da haben wir nicht drüber gesprochen, das ist nicht vereinbart. Also wirklich, man kann dem Mann ja nichts glauben, es ist eine einzige Katastrophe und dass er ausgerechnet unter diesen Voraussetzungen den Iran bombardiert hat, ohne das zu Ende zu denken und dieses Fass aufgemacht hat, du kriegst jetzt die Zahnpasta nicht mehr in die Tube zurück. Und das wird ein großes Problem noch werden.
Letzte Frage für heute, Sandra. In Washington steht das Lincoln Memorial. Lincoln steht ja für die Einheit Amerikas. Wenn Abraham Lincoln für die Einheit Amerikas steht, wofür könnte Donald Trump stehen?
Donald Trump könnte für den Untergang der Demokratie stehen.
Hoffentlich hast du in dem Fall Unrecht. Sandra, mach dir noch einen schönen Abend. Wir sprechen die Tage weiter. Bis ganz bald.
Bis bald, Uli. Danke dir. Tschüss.
Das war Biz and Beyond. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Feedback gern an host@bisandbeyond.de oder auf LinkedIn. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.